Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Wir haben heute einen tollen Talkgast da. Es ist TV-Koch Nelson Müller. Guten Morgen, lieber Nelson.
Schönen guten Morgen in die Runde. Freue mich sehr.
Wie ist die Zeit um dich und deine Kollegen bestellt ist, dazu kommen wir gleich. Zunächst mal, wie immer, lieber Jochen, was beschäftigt dich heute und wie sehen die Zahlen des Tages aus?
Ja, zuerst zu den Zahlen des Tages. Da ist es so, dass das Robert-Koch-Institut heute Morgen vermeldet hat, einen tatsächlichen Höchststand, 23.648 neue Infektionen. Das sind im Vergleich zum Freitag der letzten Woche 106 Infektionen mehr. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass insgesamt aktuell weniger getestet wird. Das bedeutet, da passiert etwas. Natürlich, wir sind aus dem exponentiellen Wachstum raus. Aber wenn wir an den 25.11., also nächste Woche, denken, Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die Kanzlerin strebt ja an, einen Wert unter 50, was die Inzidenz betrifft. Und davon sind wir natürlich wirklich meilenweit entfernt. An der Universitätsmedizin Essen versorgen wir aktuell 136 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, 37 davon auf der Intensivstation. Leider sind gestern wiederum 3 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das, was mich besonders besorgt, das ist aber schon seit einer ganzen Reihe von Tagen so, das ist das alles um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herum, weil die sich natürlich genauso infizieren wie alle anderen Menschen außerhalb des Klinikums oder weil sie in Quarantäne geraten. Und wenn die jetzt in Quarantäne geraten oder eben krank sein sollten, dann bedeutet das primär natürlich Ausfall.
Aber es wird doch diskutiert, dass symptomfreie Mitarbeiter im Krankenhaus weiterarbeiten können.
Ja, das ist richtig. Die Diskussion gibt das, aber die führen wir hier jetzt noch nicht, weil ich einfach denke, dazu sind wir auch noch zu weit von irgendwelchen Ausnahmezuständen entfernt. Das, was mich besonders rumtreibt, das ist eben diese Sichtweise der Quarantäne, was das bedeutet. Also wir sprechen hier ja im patientennahen Bereich, das sind dann vorwiegend Pflegekräfte und auch Ärztinnen und Ärzte, die ja zum einen das Krankheitsbild kennen, die also wirklich erleben, wie schwer krank manche Patienten sind, wie sie teilweise eben auch versterben. Das belastet natürlich sowieso. Und zum anderen sehen sie, wie ihre Kolleginnen und Kollegen am Rand des Möglichen arbeiten. Und wenn man dann weiß, ich kann jetzt nicht mehr unterstützen, dann belastet das einen nochmal. Und diese Belastung, die ist eben das, was besonders schwer wiegt. Und das ist schon ein Unterschied zu anderen Berufstätigen.
Und wie geht ihr damit um? Ich meine, es ist ja kein Ende in Sicht.
Genau, das ist so. Also wir versuchen fortwährend zusätzliches Personal zu generieren. Das ist extrem schwierig, das wissen alle. Es gibt dann Zeitarbeitsfirmen, wo du das auch noch versuchst. Also das ist ein großes Problem. Und wir haben ein ganz intensives Angebot an allen möglichen psychosozialen Unterstützungsmaßnahmen, an einem psychosomatischen Notfallversorgungssystem bei Covid-19, Klinikseelsorge. Aber das eine ist das, was du anbietest, und das andere ist, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben wirklich wahrnehmen. Und da ist auch eine Hemmschwelle, und das ist das, woran wir eben arbeiten müssen. Also du siehst, das Ganze ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema, das uns jetzt am Anfang dieser Herbstwelle, wenn ich so sagen darf, schon sehr befasst, und wir müssen sehen, wie wir da durch den Winter kommen. Aber jetzt kommt meine Frage an dich, und damit sind wir eben bei dem Thema von der Gesundheit wieder zur Wirtschaft zurück. Und wir nähern uns der Weihnachtszeit, da gibt es ja auch alle möglichen Diskussionen zu. Die Frage ist, es geht dann ums Einkaufen. Was wird sich am Einkaufen dieses Jahr aus deiner Einschätzung heraus verändern?
Also ich höre aus der Wirtschaft, dass kommende Woche die Rabattschlachten starten. Mit dem Höhepunkt sicherlich Black Friday am kommenden Freitag. Und angesagt ist vor allen Dingen schöner Wohnen. Im Fokus sind alle Produkte für daheim, vor allem Computer, Home Entertainment. Das wird nachgefragt. Und vor allen Dingen aus Sicht der Industrie, aus Sicht des Handels, alles muss raus, egal zu welchem Preis. Schließlich drohen im Dezember weitere Verschärfungen, vielleicht sogar ein ganzer Lockdown. Und wir haben es in Österreich gesehen, dass dann die Schlangen immer länger wurden und dass dort immer mehr eingekauft wurde. Allerdings gehe ich davon aus, dieses Jahr, dass Shopping 2020 weitgehend bei Amazon stattfinden wird, also online, dass online nachgefragt wird, bequem aus dem Wohnzimmer heraus. Und durch die Röhre schaut dann, ja, die Gastronomie natürlich auch, aber weil sie auch geschlossen hat und weil da keine Umsätze gemacht werden. Und da bin ich natürlich jetzt bei unserem Gast, Nelson. Nochmal herzlich willkommen, Nelson Müller. Wie geht es dir als TV-Koch und ja auch als Gastronom in Essen mit einem eigenen Betrieb, von dem du ja auch, der geschlossen ist? Wie sieht es da aus?
Ja, also momentan erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf in dieser Runde. Das sind sicherlich taffe Zeiten für alle Gastronomen. Betone immer wieder gerne, dass ich aufgrund meiner Historie mich natürlich schon lange auch brav aufgestellt habe, eben die Gastronomie sozusagen auch mein TV-Geschäft mit angekurbelt hat oder ich ja einfach als Person des öffentlichen Lebens Gott sei Dank mehrere Möglichkeiten habe zu überleben. Aber wenn ich das aus einer rein gastronomischen Sicht sehe und das muss ich auch, wenn ich rechne und auf die Zahlen schaue, dann ist das schon eine sehr schwierige Zeit. Ich weiß genau, wir haben Anfang des Jahres sehr euphorisch gestartet, bei uns beispielsweise mit einer Teamfahrt, mit Führungskräftemeeting, haben uns die Zahlen angeguckt und haben uns gesagt, was wir am Ende des Jahres erreichen wollen. Davon sind wir natürlich weit entfernt und man muss auch sagen, trotz der Hilfen ist es schwierig, da wirklich klar zu kommen. Wenn man jetzt wirklich rein die Zahlen betrachtet, dann muss man schon ganz viel jonglieren und alles ausnutzen, was es so gibt. Und insofern dann wiederum nicht so einfach, weil man kann natürlich jetzt sagen, ja klar, die Kurzarbeit ist in Mittel, aber das ist für die Mitarbeiter zum Beispiel sehr, sehr schwierig. Beim ersten Mal war es noch so, ja, okay, wir haben ein bisschen frei oder so, aber es ist nicht nur die finanziellen Einbußen, die da sind, sondern eben auch das Psyche. Das merke ich immer mehr, dass die Mitarbeiter zu Hause sitzen und sich fragen, ja, was bin ich eigentlich noch wert oder sich einfach ganz viele negative Gedanken machen, teilweise schon überlegen, irgendwie in eine andere Branche irgendwie zu gehen. Und das ist ja für uns Gastronomen auch wichtig, das Team zusammenzuhalten, um dann eben wieder starten zu können. Und da merke ich jetzt, dass jetzt viel mehr die Arbeit tatsächlich auch psychologischer Natur ist und dass man irgendwie auch gucken muss, dass alle motiviert bleiben und ja, also es gibt viel Krisenmanagement zu machen.
Vor Wochen haben wir mal in einem Call, warst du auch dabei und hast voller Euphorie erzählt, dass du in den Lieferdienst eingestiegen bist, Essen to go und sogar Köln, glaube ich, beliefert hat. Das ist von Essen einfach mal, ich weiß nicht, 80 Kilometer, 90 Kilometer entfernt. Ich meine, für ein Essen ist das schon ganz schön viel. Wie ist es damit? Hast du das ausgebaut oder ist das ein Strohfeuer gewesen?
Naja, wir haben das To-Go-Geschäft angekurbelt, was wir Gott sei Dank ohnehin schon hatten. Das Müllers ist so ein innerstädtisches Bistro auf der Rüttenscheider Straße in Essen. Da ist immer viel los, viel Frequenz. Und da hatten wir schon immer eine heiße Theke. Und die haben wir jetzt einfach ausgebaut. Und zusätzlich haben wir die Idee der Genussboxen entwickelt. Das heißt, mit unserem Partner Otto Gourmet haben wir dann die Experten im Versand von Fleisch sind, haben wir gesagt, wenn ihr Fleisch versendet, dann können wir doch auch Boxen versenden, deutschlandweit gekühlt, in der richtige Menüs drin sind. Und das haben wir auch durch den Sommer eben weiter betrieben, sodass wir da jetzt keinen Bruch hatten, sondern einfach das stetig weiterentwickeln konnten, weiter dran feilen konnten, von Verpackungen bis hin zur Produktion. Wir sind jetzt so weit, dass wir eben bei einem befreundeten Gastronomen in einer zertifizierten Küche produzieren, die Rezepte auch tatsächlich von einer QM sozusagen bearbeitet werden, Nährstoffe, Nährwerttabellen, erstellt werden. Also man weiß, denkt gar nicht, an was man dann plötzlich alles denken muss. Es ist ja nichts einfach in Deutschland. Ne? Das heißt, man denkt, man verschickt so eine Box, aber eigentlich muss das eben auch, da müssen die Nährwerte auf den Sachen dann draufstehen. Das muss eigentlich ins Labor eingeschickt werden und so weiter. Und daran, an diesen Themen sind wir jetzt gerade dran. Und ja, und dann die kreative Seite natürlich auch, neue Innovationen zu überlegen, wann versendet man diese Boxen, zu welchem Zeitraum, in welchem Turnus. Wir haben am Anfang das Ganze händisch gemacht. Da saß dann jemand und hat jede Mail und jedes Telefon einzeln beantwortet und eingetragen. Mittlerweile steht ein Online-Shop, über das man die Genussbox bestellen kann. Und der Prozess ist so langsam automatisiert. Jetzt muss man wieder gucken, wie man das dann auch wieder individualisiert und dem Gast oder dem Kunden die Möglichkeit gibt, einfach individuell auch vielleicht den einen oder anderen Wein noch dazu zu packen. Aber das Schöne daran ist einfach, dass aus dieser Genussbox-Idee, die der Privatkunde Gott sei Dank sehr gerne annimmt und das stetig wächst, eben auch ein Firmengeschäft geworden ist, sodass plötzlich irgendwie Online-Kochen angesagt ist. Also das heißt, eine Firma bestellt Boxen für ihre Mitarbeiter. Dann hat jeder so eine Box zu Hause und dann koche ich in der Kochschule beispielsweise online mit Videotechnik und dann ist man echt sehr nah beieinander, weil man zwar auf der einen Seite das digitale Kochen hat, klar, das ist der Abstand, aber auf der anderen Seite hat man eben das haptische Produkt. Ich habe neulich beispielsweise ein ganzes Huhn aus Frankreich versendet, ein Miral-Huhn hatten die dann alle auf dem Tisch. Und dann haben wir zusammen einen Huhn auseinandergenommen und daraus ein Hühnerfrikassee gemacht und haben guten Wein dabei getrunken. Und da kam richtig Stimmung auf. Das war richtig, richtig schön. Und ja, das sind jetzt die neuen Geschäftsmodelle, die sich da so ergeben. Und jetzt kommen auch tatsächlich, habe ich damit auch die Möglichkeit, Mitarbeiter wieder zurückzuholen aus der Kurzarbeit und auch perspektivisch zu arbeiten, zu sagen, komm, da wird in der Zukunft, so wie es jetzt auch aussieht, wenn ich so diese Zahlen höre und diese Themen, wird uns das noch länger begleiten und wird wahrscheinlich auch in Zukunft einfach eine Möglichkeit sein, sich, wie soll ich so sagen, erlebbar zu machen für jemanden, der nicht vor Ort ist.
Ja. Wie viele Leute haben denn das Huhn zerlegt, analog und online? Wie viele Leute waren da zugeschaltet?
Bei dieser Aktion mit dem Huhn waren es nicht so viele, da waren es 40 Leute. Wir haben aber eben auch schon mal für 80 Leute jetzt gekocht und es ist natürlich immer so eine Sache dann mit den Screens und dass man dann, wenn Fragen gestellt werden, eben auch auf jede Person eingehen kann. Aber das geht erstaunlich gut und ich muss dann immer so ein bisschen langsamer machen, weil ich doch ein bisschen schneller beim Zerlegen bin, aber es ist immer ganz schön. Dann fragt man in die Runde, wer ist wie weit und dann müssen alle die Hände heben, ob sie mit weitergekommen sind. Der eine oder andere tut sich dann etwas schwerer und da sieht das Endprodukt dann auch was anderes aus. Aber es ist nett und es ist eine echt erstaunlich gute Alternative zu einer klassischen Weihnachtsfeier oder Firmenfeier und es wird wirklich jetzt immer mehr angefragt.
Also bei dem Event haben dann 40 Hühner parallel zerlegt worden. Nicht nur du hast es vorgemacht, die anderen haben zugeschaut, sondern jeder hat seinen Huhn vor sich gehabt und hat genau das gemacht, was du auch gemacht hast.
Genau, jeder hatte, also das war eine Box, in der es ein Dreigangmenü gab, inklusive Wein. Die Vorspeise war weitestgehend vorbereitet, da hat man dann da hat man eigentlich nur noch angerichtet. Das habe ich aber auch mit denen zusammen gemacht, weil es natürlich auch immer spannend ist, wie ich anrichte oder wie man so einen Teller anrichten kann, dass man nicht alles nur in die Mitte klatscht. Und das Huhn haben wir dann tatsächlich zerlegt. Da war ein Trüffel noch dabei, ein Trüffelhobel vom Ralf Boos dabei. Da war Spargel dabei, also wirklich auch frisches Gemüse. Und wir haben zusammen gekocht und sie mussten mir dann immer ihre Fleischteile zeigen. Als ich dann gefragt habe, ob sie mir alle mal ihre Brüste zeigen könnten, war natürlich großes Gelächter, aber das ist halt so in der Küche, ne? Das ist halt auch immer mit Spaß verbunden. Ja. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich, nachdem ich es 2-3 Mal gemacht habe, erstaunt, wie viel Spaß man tatsächlich haben kann, weil ich auch eher so ein Digitalmuffel bin, auch eher einfach als Wirt, klassischer Wirt ist natürlich Liebe des Face-to-Face. Reden, servieren, das ist, wo ich herkomme und das ist für mich natürlich jetzt auch eine Umstellung, aber die ich natürlich gerne gehe, wie muss man gehen und dann merkt man auch, was für Möglichkeiten, was für neue Möglichkeiten einfach da entstehen. Und das kann man ja weiterspinnen von Weinprobe mit Sommelier. Und ja, das macht ja dann auch was mit einem nach der ersten Flasche Wein.
Ja, das. Und du hast jetzt, oder der Staat hat gesagt, die Gastronomie auch zu entschädigen. Ist bei dir schon Geld angekommen?
Bei mir ist noch kein Geld angekommen. Und ich glaube, dass das ein Knackpunkt ist auch, ja. Oder sein kann jetzt auch. Und das, ich habe jetzt auch gehört, dass man sich da noch ein bisschen schwer tut, noch ein bisschen uneins ist. Natürlich werden diese Programme mit der heißen Nadel gestrickt und sind dann vielleicht teilweise auch unausgereift und ist mit hohem Bürokratieaufwand verbunden. Da braucht man einen guten Steuerberater aber auch die Zeit, glaube ich, die Gespräche mit dem Steuerberater zu führen oder sich vielleicht auch im Vorfeld zu informieren, um dann einfach schon schnell auf der Höhe zu sein, wenn das Gespräch dann ansteht. Und ich glaube, das ist auch nicht so einfach für jeden Gastronom. Und man braucht einfach jetzt auch ein Polster, um dann eben solche, Zeiten zu überbrücken, in denen dann die Hilfe noch gar nicht fließt, die zwar recht angekündigt ist, aber die Fälligkeiten der Rechnungen decken sich nicht unbedingt immer mit den Zeiten, wo dann auch die Hilfe fließt.
Du hast auch gedacht, dass ein Versicherer einspringt und hast 360.000 Euro verlangt und bist aber vor Gericht leer ausgegangen. Kannst du das nachvollziehen?
Das kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen, vielleicht zu einem kleinen Prozentsatz, aber Fakt ist, ich habe eine Betriebsausfallversicherung abgeschlossen, die sich aufs Infektionsschutzgesetz bezieht. Und normalerweise geht man davon aus, dass eine Versicherung ja dann auch sich sozusagen immer anpasst. So ist das eigentlich mit anderen Versicherungen auch. Bei einer Kfz-Versicherung, wenn neue Gesetze eben kommen, dann ist das natürlich mitversichert. Und hier sagt man jetzt, Corona, davon wusste man noch nichts, beziehungsweise das reguliert vielleicht der Staat oder wie auch immer. Und das ist für mich schon eher schwierig nachzuvollziehen. Und ich glaube, da sind sich die Versicherungen auch nicht so ganz einig und die Landgerichte auch nicht. Da gibt es verschiedene Urteile. Manche sind pro Gastronom. In München, in Hamburg wurde pro Gastronom entschieden. Und es gibt einfach verschiedene Urteile. Mainz in Essen war jetzt zu meinen Ungunsten. Aber ich merke, da ist Bewegung drin. Und ich glaube, so ganz sicher ist man sich bei den Versicherungen halt eben auch nicht. Deshalb gibt es ja auch dann die Angebote von beispielsweise 15% der Versicherungssumme, aber das steht für mich natürlich in keiner Relation zu der Summe, die mir eigentlich zustehen würde und für die man dann ja auch eine Versicherung abgeschlossen hat. Wenn das natürlich ganz klar ausgeklammert ist, solche Policen gibt es natürlich auch, dann ist es was anderes, dann hat einem der Versicherungsmakler vielleicht auch darauf hingewiesen oder man hat das selber gelesen. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, das sind Policen, die sind sehr umfangreich. Und dass man dann, man denkt da selber natürlich auch nicht an sowas und liest sich das dann so krass durch, sage ich jetzt mal.
Meine Empfehlung ist, in Revision gehen und am besten in Hamburg auch einen Laden aufmachen. Dann halt, hier sind die Gerichte offensichtlich liberaler. Wir haben auch im Chat eine große, große Bitte. Und zwar, ob du nicht ein Gute-Laune-Rezept fürs Wochenende hättest für uns. Vielleicht kannst du uns im Nachgang einfach mal irgendwie was Nettes aufschreiben, was wir auf die Homepage packen, damit die Leute gute Laune bekommen. Es ist ja zum Teil sehr triste irgendwie und das schlägt alles auf die Laune. Und da kannst du was gegen tun. Hast du Lust, uns einfach einen kleinen Tipp zu geben nachher und ein kleines Rezept zuzuschicken?
Klar, also darf es auch ein Glühweinrezept sein, weil das macht, glaube ich, die beste Laune.
Wir nehmen alles, was gute Laune bringt.
Das ist einfach, um gute Laune zu verbreiten.
Auch zur letzten Frage. Es gab Schlagzeilen, wonach du als Nilpferd im rosa Tütü bei Mars Singers auftrittst. Wirst du die Medien verklagen? Ich meine, kann man nicht einfach so behaupten, oder?
Ja, also ich weiß nicht, wenn man sich mich jetzt hier so anschaut, ich weiß nicht, ob man sich dann vorstellen kann, dass ich irgendwie in einem rosa Ballettkostüm irgendwie durch die Gegend laufen will. Also das finde ich schon harter Tobak, Jens, muss ich sagen. Also, wir müssen reden.
Wobei ich weiß, dass du ein glänzender Sänger bist. Ich habe dich schon erlebt. Also von daher, ich glaube, die Diskussion wird weitergeführt werden. Leider sind unsere 19 Minuten mit überziehen schon leider wieder vorbei. Vielen Dank, lieber Nelson. Ich könnte noch eine Stunde mit dir sozusagen chatten und mit dir austauschen. Auch Jochen auch, er schmunzelt. Wir haben mal wieder ein bisschen gelacht heute nach einer doch sehr tristen Woche irgendwie. Ja. Und von daher vielen Dank nochmal. Alle Sendungen können auf watz.de und auf dub-magazin.de angeschaut werden, auch die heutige. Sind wir präsent. Am Montag sprechen wir darüber, wie die angeschlagene Hotelbranche über die Runden kommt. Unser Gast ist Max Luscher. Er ist Chef von B&B Hotels. Das ist eine große Kette. Und an alle, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und genießen Sie Ihr Wochenende. Holen Sie sich von Nelson noch eine Box und eine Flasche Wein dazu und dann wird das schon. Vielen Dank.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.